ziemlich naiv, das Christentum für wahrer zu halten. Dahinter steckt natürlich das Thema andere Weltreligionen und wie ist das Christentum dazu in Beziehung? Und vor allem, wie kann man dazu kommen, zu sagen, mag sein, dass in allen Religionen irgendwie Wahrheit ist, aber wir sind Christen, weil wir es für, in Anführungszeichen, wahrer halten oder die Wahrheit halten. Das ist das Thema heute kein einfaches Thema. Ich hoffe, dem kann man halbwegs gerecht werden in der Zeit, die mir bleibt. Wir schauen uns am Anfang zwei Clips an, so als Einstimmung in dieses Thema. Sind beide aus dem Film Gandhi. Viele von euch wissen wahrscheinlich, wer Gandhi war, was er gesagt und getan hat. Trotzdem kurz, Gandhi kämpfte, ich sag mal so, von Anfang des letzten Jahrhunderts bis Mitte des letzten Jahrhunderts, ungefähr, für die Unabhängigkeit Indiens. Und zwar mit Mitteln, das ist das Besondere an Gandhi, mit Mitteln absoluter Gewaltlosigkeit. Und er kämpfte für ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen verschiedener religiöser Herkunft, in seinem Land vor allem Hindus und Muslime. Die erste Szene, die ihr gleich seht, ich glaube, da muss ich nichts zu sagen, die erklärt sich einigermaßen von selbst aus diesem Film. Die zweite Szene, für die muss man wissen, was da gerade Hintergrund ist. Es ist ziemlich gegen Ende seiner Wirksamkeit, Gandhi ist zum Schluss umgebracht worden, hat einem Attentat zum Opfer gefallen. Gandhi ist in dieser zweiten Szene im Hungerstreik, und zwar, weil mittlerweile die englische Besatzungsmacht tatsächlich das Land verlassen hat, aber jetzt bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen zwischen den verschiedenen Volksgruppen, die es im Land gibt, den Hindus und den Moslems vor allem. Und er tritt in Hungerstreik so lange, bis beide Parteien die Waffen niederlegen und wieder Frieden einkehrt. Und er weigert sich zu essen. Also, ihr seht jetzt erst einen Clip, den werdet ihr schon verstehen, und das weiter, dann müsst ihr wissen, dass Gandhi gerade im Hungerstreik ist. Okay. Gandhi. Einer, kann man so sagen, der größten Menschen des letzten Jahrhunderts. Manche ziehen Vergleiche zwischen ihm und Jesus. Gandhi war Pazifist durch und durch, Menschenrechtler, und er war Hindu. Und er hat die Welt verändert. Es geht heute nicht um Gandhi heute Morgen. Wenn ihr mal 3 Stunden Zeit habt, so lange ist der Film, dann zieht euch den mal rein. Es geht nicht um Gandhi, aber es geht um die Sicht von Religion, die hier auch in dem ersten Clip rübergekommen wäre, hättet ihr ihn denn gesehen. Und in dem zweiten auch so anklang. Also, im ersten Clip dieser Hindu-Priester, der aus dem Koran liest, wenn nur Gott gepriesen wird, obwohl das nicht seine Religion ist. Und dann Gandhis Rat an diesen verzweifelten Inder, zieh ein Kind auf. Und zwar als Muslim. Also nicht entsprechend deiner Überzeugung. Gandhi war ein weiser Mann, er lebte und er starb schließlich auch für seinen Glauben an den Frieden. Und er lebte auch und starb für diese Sicht von Religion. Das letztlich, ich bin nicht ganz sicher, ich habe mich nicht so intensiv beschäftigt mit Gandhi, um mit Sicherheit zu sagen können, so hat er über Religion gedacht. In diesem Film und sonst, was man so liest, kommt das aber ein Stück weit so rüber, dass er sagt, egal welche Religion, letztlich führt es zu Gott. Und wir müssen einander akzeptieren und uns diese Wege offen lassen, um in Frieden miteinander leben zu können. Also jemand, der nicht das Trennende zwischen Religionen betont hat, sondern vor allem das Verbindende. Und dem das auch gelungen ist. Und wenn man den Film schaut, kann man das sehr, sehr nachdenklich machen. Dafür hat Gandhi gelebt. Und die andere Seite, also wenn ich das mal so beschreibe, ja, also das Verbindende sehen, jede Religion hat letztlich ihren Weg zu Gott. Die andere Seite würden wir vielleicht heute religiösen Fundamentalismus nennen. Und die Geschichte zeigt, es führt oft zu Blutvergießen. Mindestens zu Intoleranz. Mindestens zu der Ansicht, irgendwie mit der eigenen Religion anderen überlegen zu sein. So. Wie ist es nun, wenn wir sagen, wir seien überzeugte Christen? Wenn wir sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, das habt ihr, wenn ihr öfter hier wart, garantiert schon mal gehört. Wenn wir sowas sagen, ist das nicht genau so intolerant? Wenn wir das sogar missionarisch sagen, wenn wir das sogar predigen in der Hoffnung, Leute kommen zu unserem Glauben. Nicht alle Religionen sind übrigens missionarisch aktiv. Das Christentum ja, der Islam auch. ist das nicht intolerant oder wenigstens naiv? Also eine eingängige Sicht, muss man nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt laufen, wenn man sowas behauptet und das, was andere Völker, Religionen glauben, einfach ausblenden, um bei dieser Sicht bleiben zu können, wir sind wahr, haben das die Wahrheit oder sind wahre. Warum sollte ausgerechnet das Christentum wahr sein? Ist das, was Gandhi hier vertritt, nicht eigentlich wirklich weise? So, immerhin gibt es ja eine große Auswahl an religiösen Überzeugungen. Und der erste Punkt, ihr habt den auf dem Handout steht, ist die Auswahl, 5 Weltreligionen. Natürlich gibt es viel mehr Auswahl als die 5 Weltreligionen. Wir beschäftigen uns aber einfach mal so kurz mit den Big 5, die auf der Welt geglaubt werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man einfach so 5 Weltreligionen. Manche sagen, naja, es gibt eigentlich nur so 3 wirklich große Weltreligionen. Und andere sagen, nee, man muss das erweitern auf 7 oder 8, wie auch immer. In der Regel spricht man von 5. Ich nehme einfach die 5 vielleicht bekanntesten raus und beschreibe sie kurz. Das erste, und das ist eigentlich immer klar, weil es die größte Weltreligion ist, ist das Christentum. Die gehört dazu. 1 Milliarden oder so Menschen zählen sich weltweit zum christlichen Glauben. Ihr müsstet auf so einer Karte jetzt gleich so ein bisschen sehen, wo sich das so verteilt, der christliche Glauben. Ja? Wobei man sagen muss, nicht jeder Fleck hier beschreibt Menschen, die tief überzeugt sind von ihrem christlichen Glauben. Also dann wäre Europa viel, viel blasser, fast weiß. Wenn man sagen würde, wir zählen nur die absolut überzeugte Christen sind. Aber sagen wir Menschen, die im Vergleich mit anderen Religionen sich zum Christentum zählen. Okay, was glauben Christen? Kurz umrissen, glauben Christen an einen Gott? Sie glauben, dass er Schöpfer des Universums ist? Sie glauben, dass Jesus Christus Mensch gewordener Gott ist oder war? Und dass sein Tod am Kreuz stellvertretend geschehen ist, um die Schuld der Welt, der Menschheit aus der Welt zu räumen? So. Sie glauben, dass Christus auferstanden ist an Ostern. Sie nennen ihn Herrn der Welt. Und sie glauben sogar, dass Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird und dass dann irgendwie dieses Weltzeitalter zu Ende ist, dass dann Gericht kommt, jeder Mensch für sein Leben irgendwie vor Gott gerade stehen muss. Christen glauben auch an ein Leben nach dem Tod, an ein ewiges Leben. Die Offenbarung für das, was Christen glauben, ist die Bibel. Und das Letzte, was man aus dem christlichen Glauben sagen könnte oder muss, Erlösung. Erwartet sich ein Christ von seiner Verbindung mit Jesus Christus. Oder ich habe da vorne, glaube ich, geschrieben, Erlösung durch Glaube. Also nicht, ein Christ glaubt nicht, in meinem Glauben finde ich irgendwie Erlösung, sondern eigentlich dadurch, dass ich glaube, dass ich an Christus glaube. Das ist meine Erlösung. Okay, christlicher Glaube. Die zweitgrößte Religion der Welt ist der Islam. Auf der nächsten Karte seht ihr, wo der zu finden ist. Man nennt diesen Bereich, das 1040-Fenster. Ja, ich kann das Licht ruhig ein bisschen runterdimmen, dass man es da besser sieht. Ich kann noch halbwegs sehen, was ich sagen wollte. Das 1040-Fenster, also zwischen dem 10. und dem 40. Grad nördlicher Breite befinden sich, in diesen Ländern befindet sich die stärkste Ausbreitung dieser Weltreligion. So, was glaubt ein Muslim? Über diese 4 anderen Religionen kann ich jetzt natürlich wesentlich weniger kompetent reden als über meine eigene. Aber auch im Islam glaubt man an einen Gott, Allah. Auch der Islam ist eine Buchreligion. Der Koran wird in der arabischen Sprache als das reine Wort Gottes gesehen. Religionsstifter ist Mohammed, aber im Unterschied zum Christentum, er wird keinesfalls, wie bei uns Jesus Christus, als Gott oder sowas verehrt, sondern als der größte und letzte Prophet. Muslime glauben ebenfalls an ein jüngstes Gericht, auch an ein Leben nach dem Tod und daran, dass meine Taten hier auf der Erde darüber entscheiden, wie ich dieses Leben nach dem Tod verbringen werde. Entweder werde ich belohnt für meine guten Taten mit dem Paradies oder bestraft für meine schlechten Taten mit der Hölle oder ich weiß nicht genau, wie es dann da genannt wird. Und 5 Dinge sind für einen gläubigen Muslim wichtig zu beachten. Man nennt es die 5 Säulen des Islam. 5 Dinge, die beachtet werden müssen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Und das ist das erste, das Glaubensbekenntnis, mehrmals am Tag gesprochen. Das zweite, Gebet zu 5, den 5 Gebetszeiten am Tag. Das dritte, Almosen geben, also Geld abgeben für die Armen. wird oft in Form einer Steuer erhoben. Dann das Fasten, Monat Ramadan kennt ihr. Und das fünfte ist die Pilgerfahrt nach Mekka, die eigentlich ein gläubiger Muslim einmal in seinem Leben tun sollte. Okay, das kurz umrissen der Islam. Dann die drittgrößte Weltreligion ist der Hinduismus. Ihr seht auf dieser Karte, warum manche ihn nicht zu einer Weltreligion zählen. Weil sie sagen, naja, also weltweite Verbreitung kann man ihm jetzt schwerlich nachsagen. Es ist klar, dass es überall auf der Welt Hindus gibt. Aber in der Form kommt es, also in dieser Verständnis, kommt es eigentlich nur in Indien selbst vor. Allerdings, Indien ist kein kleines Land. Und damit zählt man etwa 850 Millionen Hindus. Und das ist nur ein Drittel weniger als Muslime. Damit ist es schon eine Weltreligion. So, der Hinduismus ist ganz schwer zu beschreiben. Ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht ist es für uns westlich denkende Menschen sowieso schwierig, die fernöstlichen Religionen angemessen zu verstehen. Ich versuche es mal. Entstanden ist er aus der Verschmelzung verschiedener indischer Religionen, die nicht alle total gleich sind. Und auch heute noch glauben Hindus eigentlich nicht alle dasselbe, und das scheint für einen Hindu auch nicht so wichtig zu sein. Es gibt auch nicht so eine gemeinsame Theologie oder eine gemeinsame Institution, die irgendwie sagen würde, das ist dogmatisch richtig oder das ist falsch. So. Irgendwie blickst du eher in dem Durcheinander gar nicht so richtig durch, wenn du nicht drin steckst. Es gibt eine Unmenge von Gottheiten, je nach Glaubensrichtung verschiedene Gottheiten. Und trotzdem, wenn man da so ein bisschen liest, gewinnt man den Eindruck, es ist nicht einfach nur eine Vielgötterei. Irgendwie, mindestens in einigen Bereichen des Hinduismus, wird das auch so verstanden, dass es viele Götter eigentlich Formen eines Gottes sind, der irgendwie dahinter steht. Wie auch immer, was sich durchzieht im Hinduismus, ist die Lehre der Reinkarnation. Also der Zyklus von Leben und Tod. Das ist ein ewiger Kreislauf von immer wieder geboren werden und in einer anderen Form von Existenz ins Leben kommen. Und in einem Leben häuft man positives oder negatives Karma an. Durch meine Taten, durch das, wie ich lebe. Und das führt dann zu einem höheren nächsten Leben oder einem niedrigeren Level. Sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Ziel ist nicht die Reinkarnation, sondern Ziel ist Erlösung. Und Erlösung heißt rauskommen aus diesem ewigen Kreislauf. Das ist das Ziel. Und irgendwie die eigene, so eine Art Verschmelzung der eigenen Seele mit sowas wie einer Weltseele. Ja, raus aus diesem Kreislauf kommen. Wege dahin zu dieser Erlösung sind Pflichterfüllung und Meditation. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Wege. Im Hinduismus ist auch so ein Kastensystem verankert. Auf politischer Ebene nicht mehr, aber im religiösen wohl schon noch. Wo also, sagen wir mal, so eine Art verschiedene Bevölkerungsschichten. Du wirst in eine Kaste reingeboren, niedriger oder höher. Und da kommst du jetzt auch nicht während deines Lebens raus. Du hast dann das zu erfüllen, was in dieser Kaste an Pflichten da sind. Bitter ist es, wenn du ganz in die unterste Kaste gehörst. Okay. Und wenn du eben in deinem Leben geht es darum, gutes, positives Karma anzuhäufen. So. Der Buddhismus ist die vierte Weltreligion, weiter verbreitet als der Hinduismus, aber weniger Anhänger, nur halb so viel. 4 Millionen ungefähr, 385 Millionen. Achso, 400 Millionen werden dann so grob, ja? Buddhismus, ist das eigentlich langweilig hier, was ich mache? Religionsstifter ist Buddha, hat gelebt vor 2500 Jahren ungefähr, war Hindu, die Religion ist auch in Indien entstanden. Und ich weiß nicht, 25. oder 35. Lebensjahr, jedenfalls irgendwo so als junger Mann, bekommt er plötzlich eine Erleuchtung. Und Buddha ist eigentlich auch ein Ehrentitel, es ist nicht sein Name gewesen, sondern man nennt ihn den Erleuchteten oder den Erwachten. Und deswegen verstand sich Buddha selbst nie als Gott, und auch der Buddhismus versteht Buddha nicht als Gott, sondern als ein Vorbild, in dessen Spuren man läuft. Es kann sein, dass im Volksglauben das schon fast so in Richtung Gottesanbetung geht, aber im Grunde würde der Buddhismus sagen, Buddha war ein Vorbild, aber nicht Gott. Überhaupt kennt der Buddhismus eigentlich keinen allmächtigen Gott. Man glaubt auch nicht an eine menschliche Seele, so wie wir, also eine irgendwie eine persönliche Seele, die nach dem Leben weiterlebt, sodass also dass die Individualität, die Persönlichkeit bestehen bleibt. Das ist dem Buddhismus eigentlich fremd. Somit endet der Buddhismus manchmal für unsere Ohren eher einer Philosophie oder einer Weisheitslehre als einer Religion. So. Der Buddhismus entstand als Antwort auf die Frage, woher das Leid kommt. Buddha sah das Leben und sagte, das Leben ist eigentlich Leiden. Das Leben bedeutet eigentlich Leiden. Und sein Weg aus diesem Leiden raus, oder vereinfacht erklärte Leid so, Leid entsteht durch unsere menschliche Sehnsucht, unsere Bedürfnisse zu stillen. Böser gesagt, aus unserer Gier. Das ist eigentlich die Ursache für Leid. Und das Loslassen aller irdischen Wünsche, wenn das ein Mensch erreichen könnte, das wäre Erlösung. Das wäre Befreiung vom Leiden. Das wäre Austritt aus diesem ewigen Kreislauf von Leben und geboren werden, also geborenen Sterben, wieder Leben. Denn diese Reinkarnationslehre hat der Buddhismus vom Hinduismus übernommen. Also das gibt es da genauso. Auch die Karma-Lehre, Reinkarnation. Wobei der Buddhismus das mit der Seelenwanderung so ein bisschen anders sieht als der Hinduismus. Wie gesagt, er glaubt eigentlich nicht an eine persönliche Seele, die weiterlebt und wiedergeboren wird. An der Stelle bin ich ausgestiegen intellektuell, habe nicht mehr so richtig gerafft, was dann da weiterlebt und wieder irgendwie ins Leben kommt. Auf jeden Fall ist Erlösung für einen Buddhisten vollständiges Auflösen des eigenen Selbst im Nirvana. Den Begriff kennt ihr bestimmt. Und Nirvana ist nicht irgendwie der Himmel. Nirvana wird beschrieben als Zustand völliger Zustandslosigkeit. Und diesen Zustand kann man durchaus zu Lebzeiten erleben. Also Buddha, der Erleuchtete, war praktisch durch Meditation ins Nirvana eingetreten. Lebte dann noch weiter und mit dem Tod kommt ein Mensch dann endgültig, ja, löst sich auf ins Nirvana. So, Buddhismus. Zum Schluss noch das Judentum. Die fünfte Weltreligion, von seiner Größe her eigentlich keine Weltreligion. Weil nur 15 Millionen Menschen dieser Religion anhängen. 5 Millionen etwa leben in Israel, 5 Millionen in den Vereinigten Staaten, so grob. Der Rest irgendwo. Ich habe da übrigens auch so ein bisschen rot eingemalt, das sieht man sogar. Aber aufgrund seiner Bedeutung und von seinem kulturellen Einfluss und auch seinem Alter ist das Judentum sehr wohl eine Weltreligion zu nennen. Christentum und Islam haben ihre Wurzeln im Judentum. Deswegen verbindet Christen sehr, sehr viel mit Juden. Da besteht manchmal fast sowas irgendwie von Christen aus, jedenfalls fast sowas wie eine Sympathie. So. Auch im Judentum, es gibt nur einen Gott, Yahweh oder Yahweh, Schöpfer und Richter der Welt. Dieser Gott ist vor allem ein handelnder Gott. Also es ist der Gott der jüdischen Geschichte, der sich ein Volk erwählt hat und mit Abraham, damals dem Urvater der Juden, einen ewigen Bund geschlossen hat. Und dann durch Mose später dem Volk seinen Willen offenbart hat, die Gebote gegeben hat, nach denen das Volk lebt. Das Alte Testament, was wir Christen ja heute auch in der Bibel haben, das ist die Bibel des Judentums. Und die Tora, die ersten fünf Bücher Mose, sind der wichtigste Teil darin. Okay, also ein Jude glaubt an einen gütigen, allmächtigen, geduldigen, barmherzigen Gott und vor allen Dingen einen Gott, der seinem Volk durch die Geschichte durch treu geblieben ist, der wirklich ins Geschehen eingreift. Und der aber auch ein gerechter Richter ist und deswegen ist die jüdische Hoffnung, im Gericht zu bestehen, ich beschreibe es jetzt mal ganz kurz, im Grunde gründet sie sich oder hängt sie sich daran, zu diesem Volk zu gehören, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Das ist sozusagen die Grundlage für die Hoffnung, dass man in diesem Endgericht bestehen kann. Okay, so das war jetzt mal ganz vereinfacht. Und wahrscheinlich bin ich den Religionen nicht wirklich gerecht geworden. Das, was die fünf Weltreligionen ausmacht. So einen groben Überblick habt ihr jetzt. Natürlich glauben Menschen auf dieser Welt noch ganz andere Dinge. Es gibt tausende von Naturreligionen. Es gibt in jeder Religion x verschiedene Ausprägung. Allein in unserer Religion kennen wir die verschiedenen Denominationen, Konfessionen. Es gibt Gruppierungen. Jede Religion hat ihre Sekten, die irgendwie was Christliches rausnehmen, aber wissen, was dazunehmen, anderes weglassen und irgendwie eine Sonderlehre entwickeln. Jede Religion hat ihre verschiedenen Frömmigkeitsstile, wo Menschen unterschiedliche Betonungen auf bestimmte Aspekte der Religion legen. Okay. Man könnte vielleicht auch sagen, hey, heute müsste man New Age auch fast eine Weltreligion nennen. Irgendwie, da kannst du so fast alles reinsammeln, was irgendwie vielleicht in diese anderen Sachen nicht passt oder was sich da ein bisschen was rausklaut. Auch eine Form, wo Menschen irgendwie Erlösung suchen. Irgendwie mehr Erlösung so in sich selbst. So. Okay, ich habe fast gedacht, denk dir irgendwas aus. Irgendein religiöses Weltbild. Und wenn du lange danach suchst, wirst du wahrscheinlich jemanden finden, der das glaubt schon. Könnte ich mir vorstellen. Weil der Mensch ein religiöses Wesen ist. Der Mensch ist ein Wesen, der dieses Leben verstehen will und nicht nur einfach leben will, sondern verstehen will, was ist der größere Zusammenhang, in dem ich stehe, und der irgendwie ahnt, es gibt diesen größeren Zusammenhang. Und den muss man entdecken können. Okay, aber die Auswahl für diese größeren Zusammenhänge in dieser Welt ist ziemlich groß. Wie gehen wir damit um? Und wenn wir uns nur mal auf die fünf beschränken hier, wie gehen wir damit um? Der zweite Punkt, der da steht, der beschreibt so drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Mit dieser Multireligiosität, die wir haben. Man kann sagen, eine Religion hat die Wahrheit, die anderen liegen weitgehend falsch. Wenn man das sagt, dann hat man schnell den Ruf eines Fundamentalisten weg. Man kann auch sagen, alle haben irgendwie die Wahrheit. Jede Religion führt irgendwie zu Gott. Da wurde ich daran erinnert, als ich Gandhi gesehen habe. So. Das ist eine gute, tolerante, postmoderne Einstellung. So. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das so sehen würden. Oder man kann sagen, keiner hat die Wahrheit. Ja, letztlich ist alles menschliche Konstruktion. Jede Religion ist irgendwie hilfreich, weil sie Halt bietet, aber ist letztlich auch eine Illusion, weil sie nicht wirklich Realität abbildet. Das wäre die atheistische Sichtweise. So, zumindest eine dieser drei finde ich persönlich nicht so wirklich nachvollziehbar. Und es ist die populärste, die mittlere. Die Ansicht, eigentlich haben alle irgendwie recht. Dass irgendwie alle die Wahrheit haben, das ist eine total freundliche Idee, so, aber sie ist aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich denkbar. Ich habe ein paar Beispiele dafür. Man kann eigentlich nicht sagen, dass alle Religionen letztlich ein Weg sind zu einem und demselben Gott. Das kann man kaum sagen, wenn man jede Religion für sich wirklich ernst nimmt. Also zum Beispiel, im Buddhismus gibt es keinen Gott. Und im Hinduismus gibt es viele. Und wenn man sich einfach nur Allah und den christlichen Gott anschaut, dann merkt man schnell, das ist keineswegs derselbe Gott. Die Gottesbilder sind in zentralen Fragen sehr unterschiedlich. Ja, also den Gott, ich sage jetzt mal, den ich kenne, der liebt mich und jeden hier über alles. Das ist ein Gott, der geradezu menschliche Nähe sucht, persönliche Beziehung sucht, der aus diesem Grund Mensch geworden ist, um uns wieder als sein Gegenüber zu haben. Ich weiß nicht, ob ein Muslim, ich bin mir sicher, er würde das nicht von Allah sagen. Oder eben, für einen Muslim oder für einen Juden ist die Aussage, dass Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, Gott war, undenkbar. Das ist Gotteslästerung, verständlicherweise. Also, im Kernpunkt des Glaubens, im Gottesbild, gibt es fundamental andere Ansichten, die es schwer machen zu sagen, naja, wir glauben eigentlich alle an denselben Gott. Oder unser Weg führt letztlich alles zu demselben Gott. Wir glauben nicht einfach alle irgendwie dasselbe. Oder was anderes, die Lehre der Seelenwanderung. Mit jüdischem, muslimischem, christlichem Glauben ist das unvereinbar. Es kann nicht sein, dass es sowas wie Seelenwanderung gibt und nicht gibt. Also entweder ist es so oder nicht. Und das Ziel der fernöstlichen Religion, also eigentlich die Auslöschung des individuellen, der individuellen Persönlichkeit. Im Christentum würde ich sagen, ist es genau das Gegenteil. Das Ziel ist genau das Gegenteil. Ewiges Leben und eher Vollendung der eigentlichen Persönlichkeit und des Lebens als Gegenüber zu Gott und nicht Auflösung. Also, natürlich hat jede Religion Wahrheit entdeckt. In jeder Religion kann man Wertvolles finden. Und deswegen gebührt jedem Andersglaubenden Respekt und Achtung, auch wenn wir einen anderen Standpunkt vielleicht vertreten. Aber um es mal platt zu sagen, wir haben nicht einfach alle recht. Dafür sind wir in zentralen Glaubensaussagen zu verschieden. Jetzt könnte man sagen, okay, es geht nicht, dass wir sagen, wir haben alle recht. Wir könnten sagen, wir haben alle ein bisschen recht. So. Also nimm einfach das Unvereinbare raus aus deiner Religion und behalte das, was zusammenpasst aus den Religionen. Ich glaube, dass viele so denken. Das kann man auch machen, aber da muss man ehrlich sein und sagen, die eigene Religion löst man damit eigentlich auf. Also wenn du einem Buddhisten sagst, hey, wir können doch gut zusammen, lass nur das mit der Reinkarnation weg, dann bleibt nicht mehr Buddhismus, dann bleibt vielleicht eine religiöse, ethisch gute Sittenlehre, aber dann bleibt nicht Buddhismus. Oder wenn du im Christentum sagst, hey, wir streichen das mit Jesus Christus war Gottes Sohn, das ist einfach unvereinbar mit anderen, mit dem Islam oder mit dem Judentum, dann empfinde ich, und wenn ich die Bibel schaue, ist es ganz klar, dann reißt du dem Christentum das Herz raus. Da bleibt noch viel Schönes vom Christentum übrig, aber das ist eigentlich nicht mehr christlicher Glaube. Und deswegen empfinde ich, jede Religion hat eigentlich in ihrem Kern den Anspruch, Wahrheit zu vermitteln. Letztgültige Wahrheit. Oder mindestens der Wahrheit näher zu sein, wenn man bescheiden ist, als andere. Sonst würde man der eigenen Religion eigentlich auch gar nicht folgen, wenn man da nicht von nicht überzeugt wäre. Wenn ich nicht überzeugt wäre, in meinem Glauben finde ich letztgültige Wahrheit, dann glaube ich eigentlich nicht. Dann habe ich eigentlich keinen Anteil an meiner Religion. So, wenn du also sagst, alle haben ein bisschen Recht, vielleicht irgendwie, dann würdest du dich wahrscheinlich niemals einen überzeugten Buddhisten, einen überzeugten Muslim, einen überzeugten Christen nennen wollen. So, also wie kann man aber zu dieser Aussage, ihr ahnt ja schon, dass das meine Überzeugung ist, zu dieser Aussage kommen und zu sagen, ich bin überzeugter Christ, Nachfolger Jesu. Muss man nicht sagen, hey, das ist echt einseitig, was wir hier manchmal noch verkünden, ja? Der Glaube an Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das ist ja auf den Punkt gebracht, was wir sagen. Ist es nicht naiv, sowas zu behaupten, wo doch Milliarden andere etwas ganz anderes glauben? So, und die Antwort ist ja. Das ist naiv. Das ist nicht naiv im Sinne von dumm oder unwissend ignorant oder so, aber es ist ein Stück weit naiv im Sinne von vertrauend. Einseitig vertrauend, radikal vertrauend, riskant vertrauend. Also christlicher Glaube hat eigentlich ganz viel damit zu tun, mit einer gewissen Entscheidung. Ich setze tatsächlich alles auf diese eine Karte, die Bibel Jesus Christus nennt. Und das ist riskant, weil ich damit letztlich sage, woanders finde ich das nicht, was ich bei Jesus finde. Weil ich mich darauf verlasse. So, und dass das so ist, das liegt nicht daran, dass Christen so sein wollen, sondern es liegt an Jesus selber. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Es liegt an dem Anspruch, den Jesus selber hatte. Man nennt das in der Theologie den Absolutheitsanspruch. Und das ist ein ärgerliches Ding im Dialog mit anderen Religionen. Auf jeden Fall. Auf eurem Kärtchen hier findet ihr Matthäus 11, 27 bis 30 abgedruckt. Und da formuliert Jesus das eigentlich. Ziemlich krass und ziemlich klar. Ich lese es mal vor. Ich habe es diesmal in der Luther-Übersetzung dabei, weil die Verse so bekannt sind und ihr sie vielleicht so im Ohr habt. Da sagt Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier stecken, so nett er klingt, ein paar Knaller drin, da hast du Klarheit nach. Diese Aussage von Jesus, die kann man eigentlich nicht ein bisschen wahr finden. So. Sie ist entweder absolut wahr. Wenn sie das aber ist, dann ist es eine krasse Infragestellung anderer Religionen. Oder sie ist absolut unwahr. Und dann ist sie arrogant eigentlich, eingebildet, anmaßend, was Jesus hier sagt. Schau dir nur diesen einen Satz an. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und dann niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und damit meint er sich selber, ne? Dieser Vers macht es einem Jesus-Nachfolger, einem überzeugten Christen, eigentlich unmöglich zu sagen, alle Religionen haben irgendwie recht. Niemand kennt den Vater, also Gott, als nur der Sohn, Jesus. Und an anderer Stelle hat Jesus das vielleicht noch krasser gesagt, hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Das ist der Absolutheitsanspruch Jesu. Und da bleibt irgendwie kein Raum für, okay, und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Wege. So cool ich das fände. Aber Jesus war dieser Meinung nicht. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen eigentlich andere Wege offen lassen, dann können wir das machen, aber dann widersprechen wir eigentlich Jesus selber. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Alle Macht ist mir übergeben vom Vater. Es gibt keinen Religionsstifter, der das von sich gesagt hätte. Alle Macht Gottes konzentriert sich in mir. So was Ungeheuerliches. Weder Buddha, noch Abraham, noch Mohammed, noch irgendein Hindu-Guru würde jemals von sich behaupten, er sei Gott. Das behauptet doch heute niemand. Oder wenn es jemand behauptet, dann fühlen wir uns irgendwie veranlasst, ihn freundlich zum Arzt zu bringen. Ja? Jesus behauptete das. Und Jesus war somit kein Lehrer, der von sich weggewiesen hat auf eine größere Wahrheit. Oder er hat nicht gesagt, hey, folgt mir, weil ich habe einen Weg gefunden, Gott zu finden. Und folgt mir auf meinem Weg. Das wäre vielleicht das, was Buddha gesagt hat. Sondern Jesus wies die Leute nicht weg von sich, sondern auf sich hin. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Einzige. Jeder andere Weg, jede andere Wahrheit geht in die Irre. Nur bei mir, sagt er, findet ihr Leben. Folgt mir, dann findet ihr Leben. Und er sagte das natürlich in Abgrenzung zu dem, was damals geglaubt wurde. Er sagte es auch ein bisschen im Blick auf die jüdischen Gesetzeslehrer damals, die ja natürlich einen anderen Weg sahen, um Gott zu finden. Ich lese euch mal den zweiten Teil in der neueren Übersetzung vor. Da wird es ziemlich deutlich. Da sagt Jesus, ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Bei Luther steht, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ne? Hier wird es bezogen auf die Gebote, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe nicht auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Hier steht überall ich, mir, meine. Jesus lud die Leute nicht zu einem Glauben ein, sondern zu sich. Zum Beispiel hat Jesus Menschen Sündenvergebung zugesprochen. Also Jesus verhielt sich so, wie wenn, als ob wenn ein Mensch am anderen schuldig wird, dass das letztlich bedeutet, dass die Leute an ihm schuldig werden und dass er deswegen in der Position sei, Menschen zu vergeben. Also hey, wir kennen uns nicht, aber ich vergebe dir deine Schuld. So, das hat Jesus gesagt. Und die Theologen waren entsetzt. Sie sagten, das geht gar nicht, das kann nur einer, das kann Gott, was du machst. Gotteslästerung, Menschen ihre Sünden vergeben. Du kannst ihnen vielleicht einen Weg zeigen, wie sie bei Gott Sündenvergebung bekommen können oder so, aber du kannst es noch nicht zusprechen. Das kann nur Gott. Genauso verstand sich Jesus. Das ist unvereinbar mit anderen Religionen. Jesus redet hier von sich als Herrn der Welt. Alle Macht ist mir vom Vater gegeben. In diesem Selbstbewusstsein tat er seine Wunder. In diesem Selbstbewusstsein sagte er einfach, folgt mir. Ja? Oder selig seid ihr, wenn ihr mir folgt und wenn es euch das Leben kostet. Aber wenn ihr mir folgt. Und in diesem Selbstbewusstsein sprach er von der Herrlichkeit, von seiner Herrlichkeit, die die Menschen einmal sehen werden. Versteht ihr? Das, was Jesus sagt, das muss man nicht glauben. So, aber wenn man es nicht glaubt, ist es eigentlich schwierig, sich Christ zu nennen. Mindestens nicht Christ im Sinne dessen, was Jesus mit Christsein meinte, mit Nachfolge meinte. Denn es ist der zentrale Kern dessen, was Jesus über sich selber dachte. Das ist sein Anspruch. Also, das war der Anspruch, der absolute Anspruch Jesu. Und jetzt in dem vierten Punkt noch eine Sache, die mir persönlich wichtig ist und die für mich letztlich auch ein Grund ist, warum ich mich an diesem absolut als Anspruch Jesu nicht mehr ärgere. Oder warum ich Jesus tatsächlich glaube, was er sagt. Und warum ich tatsächlich denke, ich muss nicht mehr in einer Religion nach einem Weg suchen. Ich habe ihn gefunden. Und ich finde, dass auch in diesem Abschnitt hier, in diesem Bibelabschnitt, denn der christliche Glaube, das ist meine Überzeugung, zeigt uns einen grundlegend anderen Weg oder Zugang zu Gott, als es alle anderen Religionen tun. Ich habe das so kurz skizziert da. Mensch, Fall zu Gott hin und umgekehrt Gott, ein Fall zum Menschen hin. Religion ist im Kern das Erste. Die Beschreibung des Weges, wie Menschen zu Gott kommen können. Was ein Mensch tun kann oder tun muss, um Gott zu finden, um nach Gottes Willen zu leben oder um Erlösung zu finden, wie auch immer diese Erlösung dann verstanden wird. Und die Wege dafür, die ein Mensch gehen kann, sehen verschieden aus. Also in den östlichen Religionen Karma, gutes Karma, meditieren, Selbstsucht und Gier überwinden. Und das gelingt Menschen. Wenn man Gandhi anschaut, muss man sagen, wow, wow. Herausfinden aus diesem ewigen Kreislauf, ja, der Reinkarnation. Also verschiedene, das wären so vielleicht mehr die fernöstlichen Wege, irgendwie zu Gott zu finden. Und dann im Islam, da diese fünf Säulen, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung von eben. Bekenntnis, Gott bekennen, ja, mehrmals am Tag. Dass Allah der eine ist und dass man an ihn glaubt. Und das Gebet fünfmal am Tag und die Spenden und das Fasten und das Pilgern. Und im Judentum gibt es auch sowas, das Leben nach Gottes Geboten. seine guten Gesetze einhalten, den Sabbat heiligen, die Rhythmus der Feiertage, der Feste und so. Ja? Wege, um zu Gott zu finden oder Erlösung zu finden. Und durch diese Wege sind oft gute ethische Grundsätze in allen Religionen entstanden. Einfach daraus, dass Menschen sich anstrengen, versuchen gut zu leben. Da ist viel Positives darum gekommen. Aber das ist aus meiner Sicht Religion. Religion. Und Jesus sagt dazu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch das abnehmen. In der neueren Übersetzung kam das raus, ne? Die euch abquält mit den Gesetzen, die euch die Gesetzeslehre auferlegt haben, um zu Gott zu kommen. Ich will euch diese Last abnehmen. Also Religion beschreibt den Weg eines Menschen zu Gott. Und christlicher Glaube beschreibt das Gegenteil, den Weg Gottes zu Menschen. Und ich spreche deswegen bei meinem Glauben nicht von Religion eigentlich. Christen sind in dem Sinne nicht religiös. Jesus sagt eigentlich, hört auf mit Religion. Kommt zu mir, lasst euch das abnehmen. Lasst euch das abnehmen. Leute, ihr könnt Gott nicht erreichen von euch aus. Ihr könnt euch den Himmel nicht verdienen. Jesus ist hier, um es zu verschenken. Das ist ein grundlegender Unterschied. Ihr müsst nicht hoch zu Gott, sondern Gott kam zu euch runter und kommt es heute noch in Jesus. So, vielleicht, wenn du aufmerksam gelesen hast, sagst du mal, Moment, hier steht aber was von Joch. Jesus sagt, hey, nehmt auf euch mein Joch. Das hört sich jetzt nicht ganz so nach null Mühe an. Okay, es ist leicht und so und sanft, aber hört sich schon nach Last an. Joch ist so eine Art, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich noch nie damit gearbeitet, ich auch nicht, aber es ist so eine Art Holzbügel, oder war es damals, heute sieht es vielleicht anders aus, den man den Lasttieren so in den Nacken legte, zwei Lasttieren, dazwischen war dann die Deichsel, wie man das nennt, und dann konnten die Ochsen oder was immer den Karren ziehen. Und wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, dann meint er damit im Grunde, hey, quasi, ich stehe neben dir in diesem Joch, komm hier rein, neben mich. Und ich gehe mit dir durch dieses Leben. Ich trage mit dir dieses Leben. Ich führe dich letztlich durch dieses Leben. Und das, was da auf dich zukommt, das ist nicht alles einfach Eier, Papaya, easy in diesem Leben, aber es ist leicht. Ich lege dir nicht was auf die Schultern, was dich runterdrückt und wo du dich anstrengen musst. Ich trage es mit dir. Es ist letztlich die Einladung, hey, binde dich an mich, vertraue mir, geh neben mir. So, also um auf den Punkt zu bringen, der christliche Glaube sagt, kein Mensch kann durch eigene Anstrengung zu Gott finden. Das ist Religion, aber nichts ist unmöglicher als das. Aber wenn du Gott kennst, dann hat Gott dich gefunden. Wenn du Jesus kennst, dann hat Gott dich gefunden. Und das zu glauben ist zugegeben einzigartig, auch irgendwie einseitig, auf jeden Fall, radikal, naiv vielleicht. Und es ist ein Risiko, weil das verlässt dich darauf, jemandem zu vertrauen, der das nicht nur gedacht hat, ich bin Gott, sondern das gesagt hat. Der das nicht nur gedacht hat, ich bin der Weg und die Wahrheit des Lebens, sondern das gesagt hat. Der eigentlich sagt, hey, wenn du bei mir bist, wenn du an mich glaubst, dann hast du schon alles, was du brauchst. Dann hast du Erfüllung, dann hast du Erlösung gefunden, ewiges Leben. Und ohne mich, jetzt aus Jesus gesprochen, wirst du suchen und in religiösen Anstrengungen dich verbrauchen oder du wirst nicht finden. Das ist der unbequeme Absolutheitsanspruch Jesu. Und an dem kommt man nur vorbei, indem man den Glauben an Jesus eigentlich aufgibt. Oder du entscheidest dich anders und sagst, hey, ich tue, was schon viele vor mir getan haben. Ich nehme die Einladung an, die Jesus hier ausspricht. Kommt her zu mir, wenn ihr nicht mehr könnt, wenn es euch eigentlich anstrengt, Gott zu suchen. Kommt her zu mir, ich will euch aufrichten. Ich will euch die Last abnehmen. Ich will, dass ihr aufatmet. Ich will, dass ihr Leben findet. Einfach bei mir geschenkt.